WM-Stimmung in den Goldmann-Studios. Herzlich willkommen zur Eishockey-Show und es ist die zweite Ausgabe in unserem WM-Spezial bzw. unserer WM-Ausgabe. Soweit ist es schon. Wir reden uns den Mund fusselig und machen das aber für euch auch weiter. Erst einmal der Hinweis.
Ich mache die Musik gar nicht aus. Ich bin noch so in WM-Stimmung. Ich ziehe es nochmal hoch. Eigentlich bräuchte man wieder so den Slovensko-Song, weißt du, den anderen da drüben, den sie immer spielen bei den
Slovensko.
Toren. Nee, den anderen, den sie bei den Toren immer spielen.
Slovensko.
Ja, da gibt es doch noch einen.
Wie schnell tut Oma?
Ja, den meine ich.
Der kannst du auch einspielen, aber den müssen wir erstmal aufspielen.
Den müssen wir GEMA-technisch anmelden, über 17, 18 Ecken.
Okay, ganz kurz.
Ja.
Wir sind da, die Sportfuzis sind für euch da, während der WM, in unserer Podcast-Ausgabe. Und natürlich mit dabei der Mann, der so gut gekleidet ist wie kein anderer Experte bei der Eishockey-WM. Der Mann, der mittlerweile als Capocaco-Fanboy durch die Welt tingelt. Der Mann, der mal wieder einige Wortschöpfungen an den ersten drei Tagen der WM mitkreiert hat. Herzlich willkommen, Rick Goldmann.
Vielen Dank. Also du hast jetzt tatsächlich, hast du dir das überlegt, hast du es aufgeschrieben oder ist es einfach so spontan aus dir raussprudelt?
So habe ich dich bei den letzten drei Tagen immer wieder vorgestellt als Experte und das war jetzt alles aneinandergereiht, was ich da noch hatte.
Du bist ein
das
guter
war tatsächlich im Kopf.
Du bist ein guter Beobachter und ich muss dir bei vielen Sachen tatsächlich recht geben. Bei der Kleidung, bei Capocaco Fanboy, das dritte haben wir nicht merken können. Was war das andere?
Ah, der Wortkreation.
Ja, gut, da ist mal einer rausgerutscht, gell? Mit Großbritannien, das wird mir jetzt nachhängen.
Aber nicht das, nur der Doppeltunnler.
Was ist denn da Wortneuschöpfung? Das ist ein Doppeltunnler. Ein Tunnler und dann zwei hintereinander.
Tunnler.
Ja, wenn du tunnelst einen, ist ein Tunnler. Ja. Ist doch ganz klar. Ja.
Flappeln.
Ein Doppelgurkel, da bei Österreichs. Für unsere österreichischen Zuschauer, da sind auch einige dabei bei der WM.
Ja, Flappeln. Ich habe mir jetzt drei Dinger schon rausgezogen, die du in den ersten drei Tagen erfunden hast.
Ja, gut, da kannst dafür du viel lernen.
Ja. Kann man tatsächlich immer wieder. Aber erstmal der Hinweis für euch. Ja, unsere nette kleine Eishockey-Show gibt es natürlich im Abo auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja. Also reinklicken und dann habt ihr uns immer taufrisch schon am Morgen, wenn es den Podcast dann online gibt.
Das ist familiär noch hier. Das ist ehrlich. Das ist richtige Handarbeit, was wir hier abliefern.
Tatsächlich.
Richtige Handarbeit haben wir auch gesehen.
Herzblut. Ganz viel Herzblut auch dabei.
Bei der Weltmeisterschaft in Bratislava und bei der Weltmeisterschaft in Košice. Inzwischen habe ich es gelernt, wenn man es richtig ausspricht. Basti, da habe ich viel von dir gelernt. Das ist der Mann, der mir immer wieder lehrt, das muss man auch sagen, wie man Sachen ausspricht. Weil das macht er in seiner Vorbereitung gefühlt so 50% der Zeit.
Nicht ja, wahrscheinlich sich mittlerweile.
Ja.
Dämlich, wie er ist.
Aber ich höre immer wieder Capocaco. Also das kann man ja, falsch
aussprechen. Da haben wir echt Probleme weiterhin mit dem.
Weil ein Doppel-K muss eigentlich lang gesprochen werden. Jetzt sprich mal ein K lang.
Ja, genau. Und das ist das Problem.
So, Capo.
Capo ist okay.
Kack-o.
Kacko.
Aber es ist zu langes O, es ist kurzes O.
Ja,
Kack-o.
Kacko.
Kacko.
Wir werden es nicht mehr lernen.
Wenn ich so sprechen würde, wie ich ihn finde, weil ich spreche auch ein bisschen anders. Pass auf. Du musst beim dritten Mal ist gut. Pass auf, hör das dritte Mal an.
Alle zuhören.
Pass auf. Capocaco. Capocaco. Ja, jetzt wird es nichts. Komm, ich probiere nachher nochmal. Capocaco. Nein, das ist nichts. Jetzt lass es gut sein.
Hört sich fast an wie ein Papagei ein bisschen, aber du sitzt da ohnehin gerne im Vogelkäfig derzeit. Aber das nur am Rande.
Da haben wir
ist das Vogelgezwitscher oder ist das,
das ist mein rostiges
eine
Art.
Rostige Tretmühle? Oder
das ist mein rostiges Art, mit dem
beides zusammen ergibt natürlich eine wunderbare Einheit, eine Symbiose der guten Tonwahl.
Absolut. Da musst du aber vorher natürlich auch den Kokon des Neologismus ablegen, damit du dann in diese gute Wortwahl hineinkommst.
Ganz kurz.
Ja. Wir haben ja einen Deutsch-Podcast auch, aber den werden wir das nächste Mal da machen.
Elefanten-Podcast fängst du an.
Haben wir natürlich auch. Und seit heute auch noch ein Wrestling-Podcast. Es ist Sonntagabends, muss man sagen. Ja. Leute, ihr bekommt es Montag taufrisch wieder auf den Markt geschmissen, auf den Podcast-Markt. Ja. Und wir schauen uns mal das erste Wochenende an. Wir müssen, bevor wir auf die Spiele eingehen, ganz kurz erstmal sagen, wie geil ist wieder die Stimmung in der Slowakei, in Bratislava am Košice.
Ja, das ist wirklich sensationell, was in den Stadien abgeht. Man mag es kaum glauben, dass alle nach so einer langen Eishockey-Saison immer noch so viel Bock und so viel Herzblut für diesen Sport haben und diese Hallen nicht nur füllen, sondern diese Hallen mit Leben füllen, mit Enthusiasmus und mit dieser Leidenschaft. Und da kommen einem fast die Tränen.
Ja, so ist es. Wir würden gerne hier mit Slati Bashant, und das ist kein Partner, deswegen können wir es so sagen,
ja,
anstoßen, aber wir haben keinen Slati Bashant-Partner.
Nee, wir haben keinen.
Nein.
Falls uns Slati hört.
Aufruf an Slati Bashant.
sehr, sehr gerne.
Übrigens, Yoshiko Lonka war mal ein Repräsentant von Slati Bashant. Das ist jetzt kein Gag.
Ja?
Ja, war er wirklich.
Slowakische Ikone, muss man natürlich noch sagen. Eishockey-Ikone.
2011 war das so, der war damals damit eingeladen, weil da Slati Bashant auch was gemacht hat. Und der war tatsächlich der Repräsentant von Slati Bashant. Wenn du bei sich rein bist.
Prost.
Ja, Prost, Prost. Es ist abends jetzt 11 Uhr. Auch wir haben zum Feierabend Bier.
Ja komm, wir hatten wieder zwei Spiele heute. Insgesamt sprechen wir mal von drei Spielen heute.
Ja.
Ganz kurz noch in der Nachaufnahme. Mhm. Auftaktspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Großbritannien. 3-1 Sieg am Ende. Hart erkämpft, mannschaftlich geschlossen, geduldig gespielt. Insgesamt eigentlich erwartet schwerer Auftakt, aber gut gelöst.
Absolut gut gelöst. Aber bevor wir jetzt wirklich auf die deutsche Mannschaft eingehen, lass uns doch mal ein bisschen auf die Stimmung nochmal eingehen. Ich möchte nochmal zurückkommen. Und da haben wir einen Mann vor Ort. Haben wir extra hingeschickt, da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Das müssen wir schneiden. Nein, das ist natürlich so ein bisschen Ironie, das kann man natürlich schon mal machen. Ja. Also, mit einem kleinen Augenzwinkern dahinter, keine Frage. Es ist nur lustig gemeint. Bei seiner 10. und letzten WM, Sascha Bannermann, den rufen wir jetzt einfach mal an.
Der auch noch tatsächlich
versucht. Jubiläum.
Ja, und der wird auch noch, der wird versuchen, laktosefreie Milch in der Slowakei groß zu machen.
Nein, die hat er mitgebracht.
Die hat er mitgebracht. Ja, deswegen sage ich ja, er wird es ja groß machen.
Ruf ihn an.
Ruf ihn an.
Ruf den an und schimpf ihn. Erstmal wegen der Sojamilch.
Nein, ich finde das ja gut.
Ja, finde das auch gut. Im Slati Bashantland nimmt er die Sojamilch mit.
Sojasäsch. Meinst du, dass der noch wach ist oder hat der eine Maske auf dem Gesicht oder irgendwas? Der macht doch sicher genau. Wellness nur dort.
Nein, der arbeitet wie ein
Schwein. Da ist er, Sascha hier. Sascha, Basti und Goldi, deine Brüder in so mancher geistigen Umnachtung hier. Wir grüßen dich.
Ja, umnachtet seid ihr oft, genau.
Ja.
Sesch, du hast relativ schlecht Empfang, Sesch, muss man sagen. Vorher am Telefon war es besser. Vielleicht liegt es doch am Röde-Podcast-Teil. Erstmal herzlichen Glückwunsch. 10 Weltmeisterschaften, IIHF, Eishockey World Championship on Row. Herzlichen Glückwunsch, Sascha Bannermann. So, genug feiert.
Ja, Wahnsinn. Wenn ihr mich sehen würdet, ich bin rot. Ja.
Wegen deiner Gesichtsmaske. Wellness.
Oder bist du in der Sonne gelegen den ganzen Tag? Was treibst du? Erzähl.
Ich habe hart gearbeitet, wie das so ist bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Solltet ihr wissen, ich hatte gelegentlich auch mal da.
Ja, das ist richtig.
Das stimmt.
Das wollen wir jetzt auch nicht weiter fortführen.
Sesch, du hattest heute einen großen Auftritt. Du hast Philipp Grubauer vom Flughafen abgeholt heute.
Da frage ich mich, haben die keinen Fahrer oder was?
Er wollte unbedingt im Sport 1 mobil transportiert werden. Nein, er ist natürlich offiziell abgeholt worden vom Deutschen Eishockey-Bund in Person vom Sportdirektor Stefan Scheidnagel. Aber genau, wir waren dabei, weil wir natürlich unbedingt auch mit ihm ganz gerne dann schon ein Interview machen wollten. Und der war ganz schön fertig, der war ganz schön müde. Und ich glaube, der wollte vor allem eigentlich erstmal schlafen, aber musste dann trotzdem noch ein paar Sätze mit mir wechseln und nett, dass es gemacht hat.
Ja, das verstehe ich. Jetzt erzähl uns mal so ein bisschen vor Ort. Wir haben schon mal gesagt, die Stimmung in Košice und in Bratislava, sie kommt so großartig rüber im Fernsehen. Wie ist es denn vor Ort? Ist es so wie 2011, da warst du ja auch dabei und vor Ort? Ist es vergleichbar? Ist es wirklich so verrückt, wie wir uns das vorstellen und uns auch eigentlich wünschen?
Also in der Halle muss man sagen, die Stimmung natürlich, wenn die Slowakei spielt, echt mega. Das habt ihr ja auch mitbekommen und auch kommentiert. Was mir so ein bisschen noch fehlt, und das ist vielleicht auch noch der Unterschied zu Bratislava, das kann ich noch nicht einschätzen, weil irgendwann geht es ja dann auch dahin, spätestens dann normalerweise im Viertelfinale, mal gucken. Aber hier so in der Stadt, weißt du, also in Košice selber finde ich jetzt klar, endlos viele Fans auf den Straßen, das ist eine relativ kleine Fußgängerzone, aber endlos lang und wunderschön. Da triffst du natürlich alle Nasen lang, gerade bei gutem Wetter, dann Fans, vor allem sehr viele deutsche Fans, sehr viele finnische Fans und Dänen. Das ist so, finde ich, die Fanschaft, die am meisten vertreten ist, neben den Slowaken logischerweise. Aber sonst so hier im Ort selber kriegst du es gar nicht so dramatisch mit, finde ich. Also es ist jetzt nicht besonders geflaggt oder viele Poster, die irgendwo rumhängen, dass du immer das Gefühl hast, Weltmeisterschaft findet statt. Ganz anders zum Beispiel, ihr erinnert euch gut, als in Herning, wo das irgendwie, keine Ahnung, in jedem Schaufenster präsent war. Das ist hier nicht so. Ich habe aber auch überlegt und dachte so, ja, vielleicht ist es einfach auch der Grund, dass sie das gar nicht machen mussten, weil das natürlich hier in der Slowakei irgendwie das Ereignis ist, was ganz oben auf der Agenda steht, was jeder mitkriegt und jeder weiß in diesem Land, dass diese eifrige Weltmeisterschaft ist. Vielleicht in anderen größeren Ländern musst du viel mehr Werbung dafür machen, dass Eishockey auch Weltmeisterschaft hat, neben den ganzen anderen großen Sportarten. Und hier ist es eben die Nummer eins. Und von daher war es vielleicht irgendwie auch klar, dass das funktioniert und der Kartenvorverkauf funktioniert. Das ist das Einzige, dass ich das Gefühl hatte, hey, es ist jetzt hier nicht an allen Ecken und Enden ohne Ende Eishockey. Aber ja, trotzdem super Stimmung, klar.
Ja, hört sich doch gut an. Ich lacht.
Ja, ich war in der Zwischenzeit, habe meinen Tee aufgekocht, habe die Nudeln warm gemacht, habe meinen Bierkolb wieder zurückgegangen, musste noch schnell aufs Klo, aber ich habe die noch reden gehört. Deswegen habe ich mir noch schnell zwei Eier gemacht und war jetzt wieder zurück. Ach, herrlich. Ich bin so froh, dich wieder mal zu hören, Sesch.
Ja, deshalb habe ich noch lange ausgeholt, weil du viel davon hast.
Du, Sesch, ach so, du wohnst ja mitten in der Stadt, du hast ein nettes Apartment.
Hört mal.
Ja, also wirklich mitten in der Stadt. Also wenn man aus der Tür rausgeht, steht man in der Fußgängerzone von Košice und ich habe es ja gerade schon angeschnitten und will jetzt nicht wieder ausholen, damit Goldi nicht noch einen Tee kocht. Von daher ist es super. Also so zum mal eben kurz rausgehen, keine Ahnung, was frühstücken gehen und so passt. Und ja, wir sind sehr gut untergekommen und hat uns gut angetroffen. Daran also dürfen wir nichts zu meckern haben, überhaupt nicht.
Schön. Jetzt lass uns mal ganz kurz, du bist ja sehr nah dran an der deutschen Mannschaft, schaust dir die ganzen Trainingseinheiten an, bist nah dran an den Spielern, sprichst mit den ganzen Spielern. Erstes Spiel, sage ich mal ein bisschen zäh, Arbeitssieg, aber gewonnen gegen Großbritannien. Dann heute, wir sind ja immer noch am Sonntag, wo wir das Ganze aufnehmen, ich würde sagen, eine sehr gute Leistung von der deutschen Mannschaft. Insgesamt im Verbund eine gute Leistung, gerechter Sieg. Über die Dänen. Wie war die Stimmung so danach beim deutschen Team? Muss ja schon sich ein bisschen was gelöst haben. Das ist ja eigentlich das, was man wünscht, am Anfang so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Hast du da was gespürt davon?
Ja, hat man eigentlich bei jedem Interview gemerkt, genau das, was du gerade wiedergibst, dass jeder so das Gefühl hatte, wow, geiler Start. Also teilweise sogar das Gefühl hatte ich, dass das überschwänglich aufgenommen wird. Auch wenn es jetzt nur gegen zwei vermeintlich kleinere Gegner war, wo es von vornherein ja auch logisch ist, dass du da Siege einfahren müsstest, wenn du Richtung Viertelfinale denkst. Aber hey, du weißt ja auch nie genau, wie es läuft. Und das hat man schon gemerkt, dass heute mit diesem Sieg gegen Dänemark sehr viel abgefallen ist, fand ich. Also so, das war so meine Wahrnehmung der Emotionen so in dieser Mixzone, dann auch nach dem Spiel bei den Interviews. Die waren schon sehr happy, ja.
Ja, hat schon ein bisschen was Schweizerisches, was du hier, zwei kleinere Gegner. Nein, also die Dänen waren starker Gegner heute, ohne Frage.
Ja, die waren gut, genau. Und ich fand, das hat ja dann auch ausgemacht. Ihr habt ja gerade schon gesagt, das finde ich, kam auch in den Interviews immer rüber und passte irgendwie so zum Spiel, dass es insgesamt eine mannschaftlich geschlossene, gute Leistung war. Dass sie aber nach wie vor auch wissen, dass du dich steigern musst. Also ich finde, da waren trotzdem ein paar Defensivschwächen drin und ja, es wird jetzt nicht leichter, also im Normalfall werden die Aufgaben auch größer und da musst du dich auch noch steigern, aber jeder hat so das Gefühl, glaube ich, jetzt mit diesen zwei Siegen im Rücken, du kannst so in so einen Flow reinkommen, so ein Turnier und das wünscht sich ja jeder und ja, ich glaube, das ist so die aktuelle, wie soll ich sagen, Gemütslage so im deutschen Lager.
Ja, bevor wir weiter auf das deutsche Team eingehen, ein Thema, das eigentlich die ganze Eishockey-Welt momentan so ein bisschen interessiert, weil mit Jack Hughes ja der vermeintliche Nummer 1-Pick mit dabei ist, in unserer Gruppe bei den USA, aber Kaapo Kakko, der vermeintliche Nummer 2-Pick, schon 5 Treffer hat für die Finnen. Wie wird es da vor Ort wahrgenommen? Hast du es ein bisschen mitgekriegt? Wird der Typ überhäuft von Anfragen? Ich meine, das ist verdammt stark, was der da spielt, Kaapo Kakko. Jetzt war's gut.
Der war gut, ja.
Sehr schön, herrlich, okay, das merke ich mir, wie man das ausspricht, falls ich das auch nochmal sagen
kann. Ich kriege da sehr viele Zuschriften, Entschuldige, ganz kurz, das möchte ich nur ganz, dafür bin ich das natürlich
wirklich
sehr dankbar natürlich. Nein, auch. Es ist ja nicht so, dass mir jemand meine Sprachfeil schicken würde von den Finnen und sagen würde, wie es geht, da sagt nur immer jeder, es ist falsch.
Ja, sehr hilfreich. Das kannst du alles ja nochmal ganz genau in deinem Fremdsprachen-Podcast analysieren, aber vielleicht nicht jetzt.
Danke.
Ja, bitte. Nein, ich nehme das natürlich wahr und ja, selbstverständlich kommen da immer mehr Fragen. Ich hatte das auch bei Moritz Seider schon mal so ein bisschen erwähnt. Das ist irgendwie so ein so ein Thema, dass natürlich die ganzen ausländischen Pressevertreter sich auch auf die stürzen, von denen sie wissen, dass die irgendwie im Draft hoch gehandelt werden. Das gehört der Moritz ja auch. Und dass dementsprechend international immer mehr Anfragen kommen. Also wenn du durch diese Mixzone schaust, wo ja dann die ganzen Kamerateams aufgestellt sind, ihr kennt das ja, dann geht es einmal irgendwann um die Kurve, dann kommt noch die ganze Printjournal hier und vorher aber eben die ganzen Fernsehteams, dann bleiben halt gewisse Spieler 5, 6, 7, 8 Mal stehen und müssen gefühlt immer wieder dasselbe erzählen in den verschiedenen Nationen, auch manchmal in verschiedenen Sprachen. Ja, und das war natürlich jetzt schon gerade bei den Finnland-Spielen ja, deutlich zu sehen, dass jetzt auch aufgrund der Art und Weise, wie er gespielt hat, Kakko da immer wieder angefragt wurde und extrem viel reden musste. Aber ich hatte auch den Eindruck, mit dem Blick drauf, dass sie natürlich auch von den Pressevertretern schon ein bisschen darauf achten, dass er jetzt nicht da wie die Kuh des Dorf getrieben wird, sondern auch ein bisschen darauf achten, dass der ein oder andere vielleicht mal keine Chance hat auf ein Interview.
Behutsam also.
Ich habe mir das halt auch nochmal angeguckt, weil ich das dachte, das ist ja echt irre. Wir haben jetzt zum Beispiel in Mannheim, als wir das Vorbereitungsspiel gemacht haben gegen die USA, spielt ja dieser 17-jährige Jack Hughes da mit seiner Gittermaske noch. Und jetzt hast du wieder so einen Youngster. Ich finde das einfach so unglaublich, weil ich immer so denke, was habe ich eigentlich mit 18 gemacht? Und die spielen da auf der Weltbühne und zelebrieren es da. Das ist unglaublich. Und ich habe vorher nochmal überlegt, wer hat denn mit 18 bei der Weltmeisterschaft so einen Impact schon gehabt in diesen ersten zwei Spielen, also direkt von Anfang an. Und da fiel uns eigentlich nur sofort irgendwie Patrick Laine ein, der, ich glaube, 2016, auch mit 18 dann auch sofort 4 Tore machte. Ne? Aber das war, glaube ich, damals sogar gegen Weißrussland und gegen Deutschland. Und jetzt hat er ja auch noch direkt gegen die Top-Nationen auch noch getroffen. Also das ist schon echt ein krasser Aufschlag von dem Typen. Den hatte noch nicht mal, ihr werdet euch erinnern, McDavid, glaube ich, bei seiner ersten WM da so mit 18, 19 in St. Petersburg.
Genau. Ja, wir gehen sogar noch ein bisschen weiter hinter und sagen, so ein Eric Lindros zum Beispiel in den 90er Jahren hatte auch so einen Einstieg in der WM, der war auch richtig gut.
Sascha, ganz kurz, eine Frage habe ich noch, weil du gesagt hast, was haben so andere Leute mit 18 gemacht? Man muss eines dazu sagen, was viele Leute vielleicht in diesen Podcastinnen hören, nicht wissen, du warst Tennisprofi. Und tatsächlich frage ich mich jetzt, weil du das gerade gesagt hast, wie weit warst du mit 18 Jahren? Also das muss ja auch im Tennis ähnlich laufen und da muss man ja eigentlich merken, dass da eine Profikarriere losgeht. So im Nachhinein, wo würdest du dich da jetzt sehen, wenn du das so vergleichst? Ist ja interessant, so ist es mal 20 Jahre später anzuschauen oder 15 bei dir.
Ja, total. Jetzt ist es natürlich ein Einzelsport, aber was ich da so begeisternd finde, und das ist das, was mich so fasziniert, auch an so jungen Typen in den Sport. Klar, die werden jetzt auch hier und da mal durch eine Mannschaft getragen, also bei Unterschied Einzelsport, aber wie weit die mental sind und wie stark die mental sind, auf so einer Bühne, Weltmeisterschaft, keine Ahnung, endlos viele, über 100 Länder gucken dazu und du hast du das Gefühl, die spielen das so selbstverständlich in der Art und Weise, was sie können und rufen es halt auch ab. Und das hat halt einfach mit so viel Selbstbewusstsein zu tun. Und das finde ich so bewundernswert, weil, gebe ich offen zu, mit 18 fehlt mir das so ein bisschen, weißt du, und das ist einfach ein total wichtiger Faktor im Profisport, um da dann auch das, was du als Talent hast, eben im entscheidenden Moment auch auf die Bühne zu bringen.
Ja, das stimmt. Flo sage ich jetzt schon.
Kannst du auch Flo zu ihm sagen?
Ich weiß gar nicht, wer ist er?
Sascha, ja. Florian Bandermann.
Ja. Ein bisschen die Qualität ist schlecht, deswegen, wir reden hier ein bisschen weiter, wollen dich jetzt aber nicht nur alleine fragen, sondern wir wollen ganz kurz, Basti, mal das rausarbeiten. Wir haben uns lang auch unterhalten heute, weil das wirklich das Thema ist, auch wenn man so überall schaut, bei den sozialen Medien, bei der IIHF, beim Account und so weiter. Es ist das Thema Jack Hughes versus Kakko. Und jetzt wird es wieder schlechter mit dem Kakko. ich hole mir vielleicht noch ein Bier, dann geht es gleich.
Eine Kaltschale vielleicht noch, ja.
Finish sprichst du besser mit 3, 4 Bier.
Bestimmt. Selbst der Finne angeblich, ja.
Wir sind, der spricht ja nur so, seine Sprache. nein, das ist im Finnisch-Podcast, werde ich das wieder richtig stellen.
Ja, mach das bitte.
Man kann die zwei Spielertypen, das hast du heute richtig gesagt, glaube ich, und das ist ein sehr, sehr guter Impact von dir, die kann man nicht miteinander vergleichen. Warum?
Nee, weil Jack Hughes vom Gefühl her eher so ein klassischer Spielmacher-Typ ist, der schön spielt, der andere einsetzt. Kakko Kakko ist einer, der verdammt hart arbeitet, der ein gutes Gespür für die Taktik der Finnen auch hat, der aber eigentlich so der Sniper einfach ist.
Ja, ich gehe sogar noch eins weiter. Jetzt schauen wir uns mal das an, was wir immer sagen, wo sich das Eishockey hin entwickelt hat. Das hat sich in Schnelligkeit entwickelt. Jetzt haben wir zum Beispiel insbesondere bei dem ersten Spiel, das wir gesehen haben, auch von den USA gesehen, wie schnell wirklich Jack Hughes ist. Haben wir auch in Mannheim gesehen. Ja. Bloß, großer Unterschied. Jack Hughes geht in den freien Raum. Er geht immer in den freien Raum. Unterschied, Kapo Kako macht sich seinen Raum. Und das ist für mich der größte Unterschied. Kapo Kako ist körperlich viel präsenter, kann sich in den Zweikämpfen viel besser durchsetzen, schiebt Leute weg, wie zum Beispiel beim Empty Netter, dieser gestern erzielt hat.
Gegen die Slowaken,
genau. Das war der dritte Treffer an dem Abend. Da ist so viel Wille dahinter, da ist so viel körperliche Stärke schon dahinter. Die sehe ich bei Jack Hughes nicht. Und er hat natürlich die andere Spielweise, da gebe ich dir recht. Aber Kako kann den Körperkontakt. Er hat einen Schuss.
Der forciert den Körperkontakt.
Richtig, so. Das ist der Unterschied. Sogar
der kommt, glaube ich, nur dadurch wirklich ins Spiel.
Genau, das ist der Unterschied. Und da kommt man wieder dazu, ist es denn ein Vorteil, ist es bloß eine Momentaufnahme? Weil Kako schon gegen Männer gespielt hat in der Liga und Jack Hughes aus dem College kommt.
Der kommt nicht mehr aus dem College, der kommt aus dem National Development Program. Der hat nicht College gespielt.
Entschuldigung.
Er kommt direkt da raus.
Ja, er kommt auf jeden Fall, er hat noch nie in der Seniorenmannschaft gespielt.
Genau.
Ist das der Unterschied bloß jetzt und möglicherweise in einem Jahr schaut es komplett anders aus? Kann er ihn überholen? Das ist die große Frage, wo ich das sehe. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ja, wenn ich jetzt nur die zwei Spiele heute gesehen habe, und darf man auch nicht vergessen, da werden noch viele kommen, wo vielleicht Jack Hughes, der wird jetzt dann übrigens bald 18, uns zeigen kann, dass er 18 Mal besser ist. Gerne, ich schaue es gerne. Aber momentan, wenn ich bei New Jersey wäre, dann würde ich ohne Frage Kapo Kako nehmen.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Ausrichtungssache von New Jersey. Wo wollen die hin? Was für ein Spielertyp
suchen die? Das ist auch richtig. Da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Ansonsten muss man sagen...
Lass uns mal nicht nur auf die Offensive schauen. Ja. Denn wir dürfen ihn nicht vergessen und wollen das natürlich auch nicht. Defensiv Moritz Seider, gleicher Jahrgang. Und den wollen wir überhaupt nicht vernachlässigen. Im Gegenteil, auch den sollte man hochleben lassen, weil der spielt absolut exzellent.
Also da muss man wirklich sagen, der spielt nicht nur exzellent, das ist hervorragend. Also der bekommt auch unheimlich viel Eiszeit. Er war im ersten Spiel, ist er gewählt worden zum besten Spieler gegen Großbritannien. Er hat da auch den ersten Treffer erzielt. Insgesamt muss man sagen, was er mit der Scheibe macht, wie er sich bei der Weltmeisterschaft nochmal gesteigert hat, das ist wirklich ganz große Klasse. Wir haben diese... wie er sich da steigert, eigentlich in der Saison schon gesehen, dass das immer mehr worden ist, auch mit der Scheibe sich in die Offensive eingesetzt hat, aber dass er das jetzt bei der Weltmeisterschaft komplett 1:1 vom Finale umsetzt, da muss ich gar nichts gegen Moritz Seider, das hat mich wirklich überrascht. Ich meine, der ist da mit der beste Verteidiger.
Das darf ja auch noch überraschen, glaube ich, bei so einem jungen Spieler.
Absolut. Ja, wie hast du das vor Ort gesehen, Sesh? In der Zwischenzeit hole ich mir Bier, magst du auch eins?
Ja, bitte, auch eine Kaltschale noch.
Ja. Sesh, wie hast du das gesehen?
Was hast du? Du trinkst den Kaltschal. Ich muss jetzt auch gerade noch was trinken, was ich beim deutschen Fantreffen noch bekommen habe. Hier irgendeinen Schnaps oder so. Nein, Quatsch.
Hast du bekommen heute?
Ich wurde beschenkt.
Wir dachten ja, du missionierst Kosice mit Sojamilch.
Die habe ich jetzt zwischendurch auch getrunken, aber die habe ich ja hier im Kühlschrank. Ist natürlich alles vorbereitet, natürlich. Aber du. Was willst du eigentlich? Du trinkst doch selber Steinlatte. Warum machst du mich immer so fertig über Social Media? Also,
nein, am Dissen, ne? Wir hören auf mit diesen. Wir wollten tatsächlich, Rick hat dich gefragt, Moritz Seider ist ein großes Thema. Wir wollen mal weg von Jus und Kako tatsächlich hin zu Moritz Seider, weil man den nicht genug hochleben lassen kann. Wie ist dein Gefühl? Wie hast du ihn gesehen? Wie erlebst du ihn dort in Košice?
Ja, also auch so sehr in sich ruhen trotz dieser ersten WM, also ich finde, der liefert echt schon ab und so ein Beispiel war irgendwie auch heute so ein Schuss, den er geblockt hat, wo er da reingerutscht ist, so rückwärts rutschend, den glaube ich mit dem...
Ja, aber bei 2-1, als er den Pass weggenommen hat, war sensationell.
Ja, genau, als er den Pass weggenommen hat, genau, das war irgendwie so so sinnbildlich für die Attitüde und wie viel der einfach schon richtig macht. Und ist natürlich jemand, der auch, finde ich, so in seinem jungen Alter auch durchaus mal Humor besitzt, auch nach dem Spiel gegen Großbritannien, wo er das erste Tor da gemacht hat, wo er dann noch so scherzhaft sagte, ich will eigentlich zum Seidenberg nochmal rüber, weil ich will eigentlich die Scheibe nur loswerden, so ungefähr, und wollte halt gar nicht schießen und nicht, dann kam es auf einmal doch noch zurück und dann habe ich doch nochmal geschossen, so ungefähr. da hat er sich selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen. Also der hat auch Humor, der Kerl, und ja, irgendwie finde ich eine sehr positive Erscheinung. Also der kommt ja auch gut raus. Der Goldi hat ihn da auch intensiv mit seiner die Rubrik Nice interviewt. Also das alles das, was man da so raushört, merkt man jetzt auch selbst bei so einem großen Turnier.
Kommt übrigens jetzt, wo der Podcast rauskommt, am Montag, an diesem Montag wird Leon Bergmann 30 Minuten vorgestellt und Moritz auch Moritz Seider. Weißt du, wie viel Uhr das ist, Basti?
Jetzt. Ich schätze nach dem Abendspiel morgen. So,
da schaue ich jetzt in der Zwischenzeit mal nach. Aber erstmal würde ich sagen, ein Prost auf Moritz Seider und seine Leistung bisher.
Prost. Prost.
Wir suchen noch einen Bierpartner übrigens. hast du was vor Ort klar machen können? Vielleicht mit Slati Bashant oder Grucho Vaci oder wie heißt das andere?
Kruschowice.
So heißt es.
Nee, ich hab bisher noch nicht den Repräsentant von Slati Bashant getroffen.
Da, er weiß da es. Ist er. Wer war der Repräsentant von Slati Bashant 2011? Sag's.
Yoshi Golonga.
Sehr gut.
Sehr Applaus. Gut.
Applaus.
Bis 9-1.
Ja, weiß, der kann sich so lange aufs Ohr merken. Das ist Elefant.
Ja.
Das ist
der Rick macht übrigens auch einen Elefanten-Podcast. Wusstest du das schon?
Ja.
Kannst du gar nicht wissen. Haben wir heute erst beschlossen. Ja.
Also, ich habe kurz nachgeschaut, um 18.30 Uhr Montag.
Nice. Ja,
da kann man sich Leon Bergmann und Moritz Seider anhören. Und das ist sehr interessant, weil die komplett unterschiedliche Wege gegangen sind. Moritz Seider ist in Deutschland geblieben, hat die Ausbildung komplett in Deutschland gemacht, extra mit seiner Familie umgezogen. Leon Bergmann ist mit sehr, sehr jungen Jahren nach Schweden gegangen. Und trotzdem unheimlich erfolgreich beide. Ja, schaut rein.
Und weißt du, warum das super passt?
Nee?
Weil das ja um 18.30 Uhr dann läuft, nach dem Spiel USA gegen Finnland, wo er dann bekanntermaßen die beschriebenen Jeff Lewis und Kako Kako gegeneinander spielen. Und dann machen wir halt sozusagen weiter mit deiner Rubrik und weiteren Talenten. Das ist also ein Talentetag dann
quasi. Das läuft uns ja so gut rein.
Da muss man natürlich Lob aussprechen an, ich sage jetzt mal, Michael L. und Bernd R., die Sendeplanung in dem Fall da ein bisschen übernommen auch haben.
Mr. Bernd genannt.
Genau. So, lass uns mal über den weiteren Turnierverlauf sprechen. Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen, was alles passiert ist. Es ist eigentlich vieles passiert. Ein paar Upsets hat es auch gegeben momentan. Interessiert gar nicht, wer vorne an der Tabelle ist, weil wenn die Leute das anhören, wird sich schon wieder ändern. Lass uns einen Ausblick machen auf Frankreich, Basti. Die Franzosen.
Am Dienstag.
Genau, am Dienstag das nächste Spiel der deutschen Mannschaft.
16 Uhr live. Einschalten, zuschauen, deutsche Mannschaft unterstützen.
Die Franzosen haben einmal... nachdem sie vorne waren, gegen die Dänen noch im Penaltyschießen verloren und haben, das muss man auch, glaube ich, so sagen, dann einmal schon auf die Mütze gekriegt.
Ja, die haben ordentlich bekommen. War das nicht sogar heute 7-1 gegen die USA?
Ja, so siehst du. Genau. Da kommen sie jetzt, haben dann natürlich dann auch einen Tag frei, die Franzosen, bevor sie Dienstag auf die deutsche Mannschaft sprechen. Ich glaube, ein Spieler ist drin bei den Franzosen, der ist wirklich sehr gefährlich, den kann man schon mal sagen.
Alessandre Téchier, ganz junger Mann auch, Jahrgang 99, der nach der Saison in Finnland, da war ausgeliehen an Kalpa, mit denen hat er als erstes finnisches Team den Spengler Cup gewonnen in diesem Jahr, noch zu Columbus gewechselt ist, da noch 10 Spiele gemacht hat, 3 Tore geschossen hat und auch in der American Hockey League noch 8 Spiele mit insgesamt 7 Punkten. Das ist so ein, fällt wieder in die Kategorie, ganz junger Spieler. Und ist tatsächlich so ein Megatalent aus Frankreich, aus Grenoble. Dort kommt er nämlich her.
Grenoble.
Ja. Und spielt schon seine zweite.
Marouche.
Er spielt schon seine zweite Weltmeisterschaft nach 2018.
Da lacht er.
Das ja, ist ja, weil ich mich schon wieder freue, wenn du die ganzen Namen wieder da zelebrieren
müssen. Französisch, da ist er ganz groß. Sehr, sehr gut.
Ja, ich bin ja extra nochmal, das muss ich jetzt auch zugeben, das kann man jetzt ruhig mal sagen, deswegen sieht man auch, wie braun ich bin im Fernsehen.
Ja.
Das kommt total sympathisch, wenn man sowas über sich selbst sagt. Ja, nochmal an der Côte d'Azur gewesen, um da auch nicht nur Bouillabaisse zu essen,
sondern auch ein bisschen Champagner zu schlürfen.
Und da bräuchte ich noch einen Sponsor, weil ich mir die Côte d'Azur nicht leisten kann. Und auch hier der Aufruf in meinem Sponsor-Podcast.
Und in deinem Französisch-Podcast.
Wer sponsert mein feudales Leben?
An der Côte d'Azur. Ja,
da fehlt das Boot noch. Also ein Jetski hätte ich, aber ich möchte es gerne als Beiboot.
Es wird sehr haben. Persönlich. Das ist doch schön in diesem Podcast heute.
Ja, ist ein kleiner Familien-Podcast.
Natürlich.
Und
ja. Wie findet ihr denn, wie Frankreich spielt? Ich finde, die spielen so ein bisschen irgendwie wilder als die Deutschen. Die spielen auch vielleicht hier und da aggressiver. Sah zwischendurch auch mal so ein bisschen vogelwild aus, finde ich.
Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, 4 Tore gegen Dänemark, das ist nicht so das genaue Bild, weil da sind schon 3 bis 4 Tore tatsächlich auf Sebastian Darm gegangen. Einen hat er da von der blauen Linie kassiert und man muss echt sagen, dass Sebastian Darm da Frankreich überhaupt ins Spiel gebracht hat und im Spiel gehalten hat so lange dass die einen Punkt geholt haben. Ich glaube, die sind lange nicht so stark wie die letzten Jahre, Frankreich.
Finde ich auch. Obwohl in der Verteidigung wenig Veränderung ist. Da ist Janil, Manavion, das sind viele Leute, die wir tatsächlich kennen.
Thierry.
Ja, Shaqiri in der Verteidigung und dazu noch Ekfey. Also dann auch im Sturm. Resch, Trey, das sind schon die Leute drin, die man eigentlich kennt. Also, aber auch ein paar neue drin. Aber ich finde sie auch insgesamt, muss ich sagen, nicht so stark wie vielleicht die Weltmeisterschaften zuvor, auch wenn Florian Adi zum Beispiel im Tor ist. Ja, wir werden mal drauf schauen, aber ich glaube, Deutschland muss definitiv hundertprozentig konzentriert da reingehen. Aber das ist ein Gegner, den kannst du machen. Und wenn du den machst, nach 6 Punkten jetzt, wenn du den machst und dann nochmal 3 holst, dann stehst du richtig gut da. Dann hast du einen guten Start, genau das, was wir letztendlich auch wollten, was wir besprochen haben. Und dann hast du schon mal so ein, wenn du dann die Slowaken schlagst, dann bist du schon sicher im Viertelfinale. Alles, was danach theoretisch noch kommen würde, das wäre on top top. Ja, also dann hättest du wirklich...
Also 12 Punkte haben noch immer gereicht.
Dann hättest du hier auch eine Begeisterung ausgelöst in Deutschland. Insofern, ja, das ist ein wichtiges Spiel. Erstmal die Franzosen schlagen und dann schauen, wie weit es geht.
Und auch das wird wieder ein Spiel, in dem es nicht nur ums Spielerische gehen wird, sondern wo man wieder als Team geschlossen spielen muss, wo es auch kämpferisch reinkommen muss.
Das ist nicht immer so.
In dieses Ding.
Das ist nicht immer so.
Was?
Das ist nicht immer so.
Ja, eigentlich schon. Ja, ein paar Gegner hast du schon, wo du spielerisch überlegen sein kannst, aber ich glaube, bei einer WM ist das auf keinen Fall so.
Mit einer Arschbacke durchs Turnier gehen kann maximal Russland mit dem Kader.
Ja, machen sie ja auch.
Ja, da lacht er wieder. Französisch und Arschbacke gefällt ihm. Ja, aber das werde ich in einem anderen Podcast erklären, wo ich jetzt hier nicht sagen darf, sonst wird der Podcast anders created.
Apropos, da fällt mir ja noch ein. Ich meine, ihr wisst ja auch, dass der gute... Philippe Bozon, der Coach der Franzosen, all die Jahre immer neben euch da auf dem Kommentatorenplatz gesessen hat.
Ja, da hat er viel gelernt.
Da hat er so viel gelernt, dass er französischer Nationaltrainer werden konnte. Frage ich mich ja, wo bist du? When are you taking over?
Ich bin in den Goldmann-Studios und muss mit dir und mit Basti einen Podcast machen.
Aber der hat einen Dave Henderson abgelöst.
Ja, der Henderson.
Philipp Bozon.
Horch, der Dave Henderson. Schau sich doch keiner Video an von dem.
Der ist echt in Rente gegangen, Dave Henderson. Nach, ich glaube, 14 Jahre war der französische Nationalcoach.
Ja. Ansonsten, ganz kurz noch mal eine Frage so nebenbei. Jetzt haben wir schon im Turnierverlauf ein bisschen was gesprochen über die deutsche Mannschaft. Wie schaut es eigentlich aus vor Ort? Die Berichterstattung in Deutschland, muss man sagen, vom deutschen Eishockey ist wirklich groß. Es ist wirklich, es läuft bei den öffentlichen, rechtlichen, es läuft wirklich überall, ist überall was zu lesen. Das ist toll. Das ist das, was wir uns eigentlich als Eishockey-Fans, darf man uns schon bezeichnen, nebenbei, das, was wir uns wirklich wünschen, dass die Sparta vorankommt. Ist das auch vor Ort zu merken, Basti, dass da, Basti?
Ich bin hier, Rick.
Sesh, dass da so viel los ist?
Um ehrlich zu sein, nein. Also ich bin auch total verwundert. Ich habe hier vor 2 Tagen im Zeitungsladen versucht, ein paar Tageszeitungen ganz langsam zu organisieren. Und da war natürlich immer das Thema Eishockey. Aber ich dachte immer noch, es wäre noch viel größer. Aber vielleicht hatte ich auch nur einfach einen schlechten Tag ausgesucht.
So, ganz kurz.
Du hast die falschen Zeitungen ausgesucht.
Wir stellen die Frage nochmal, weil ich habe es anders gemeint. Also hier in Deutschland, ja, großes Thema, überall bei den öffentlich-rechtlichen Eishockey, steht überall. Merkt man dem vor Ort auch, dass sehr viele deutsche Kollegen vor Ort sind, dass wirklich, dass Deutschland belagert wird von Journalisten, so Fuzzis wie du, die da die ganze Zeit was wollen und die Leute nerven? Das ist die Frage.
Ja, jetzt habe ich die Frage verstanden. Danke für die Wiederholung.
Gerne.
Wir schneiden es auch nicht.
Merkt man. ohne Ende, merkt man. Das ist in der Tat so. Also du hast ja von allen Fernsehstationen eigentlich Leute hier, auch die großen öffentlich-rechtlichen Sender, die sonst natürlich auch mal gerne häufig nur seit so wichtigeren Spielen kamen, wo es dann vielleicht um die Entscheidung gehen könnte, Finale ja oder nein. Die sind eigentlich jetzt von Anfang an alle hier. Und das merkt man schon. Ebenso natürlich auch ja, in der schreibenden Stunde, die Mädels und Jungs sind alle da, von den großen Zeitschriften, Agenturen sowieso. Also ich finde schon, dass es ein bisschen mehr geworden ist als in der Zeit in den letzten ja, 2-3 Jahren so.
Gut. Da wir das letzte Mal alleine gemacht haben, bevor wir dann noch weitersprechen, wir haben ja hier eine neue Rubrik, eine Wettrubrik, Basti, die du gerne mal vorstellst.
Die WM-Wetten, wir sind hier von unserem Partner Unibet. Tatsächlich, wir haben letztes Mal schon angefangen, nochmal zur Erklärung, wir setzen immer auf 2 oder 3 Wetten und werden den Betrag, den wir vielleicht durch unseren Wetteinsatz gewinnen, natürlich für einen guten Zweck spenden am Ende der Weltmeisterschaft.
Genau. Ich muss dazu sagen, wir haben 3 Wetten am Anfang gemacht. Das sind Langzeitwetten gewesen, 2 davon. Eine war, wer war der erste Treffer? Da haben wir auf 3 Sättel gesetzt, da haben wir 10 Euro verloren. Deswegen suchen wir uns jetzt neue raus und ich würde vorschlagen, wir 3 wetten jetzt einfach mal auf das Spiel bei Unibet. Gegen
Frankreich.
Ja, Deutschland gegen Macht Frankreich. Sinn. Als erstes würde ich vorschlagen, wir wetten mal nicht so, wer gewinnt, weil das ist nicht so eine gute Quote, sondern wir gehen mal auf drauf, wie viel Tore das fallen. Oder sollen wir mal schauen, was das erste Drittel bringt? Im ersten Drittel, wenn Deutschland das erste Drittel gewinnt, ist es 2. Unentschieden ist 2,48, Frankreich 5. Ich glaube, dass Deutschland in Führung geht im ersten Drittel.
Sollen wir ich das sage, schon mal? Ja, kannst du. Ich hätte gesagt, wir gehen im zweiten Drittel in Führung, aber.
Ja, gut, dann können wir Tore auch insgesamt machen. Ich glaube auch, dass
Sech, was meinst du?
Die Tore insgesamt würde ich sagen 7.
Tore insgesamt 7. Also das wird heißen, über 6,5, das wird eine Viererquote geben.
Okay. Das klingt doch gut.
Über 6,5 ist unsere erste Wette. Dann wollen wir wieder den ersten Torschützen machen, so wie das letzte Mal.
Ja, das finde ich immer ein gutes Ding.
Das ist lustig. Ja, ja, das macht Spaß. Torschütze.
Sech, was sagst du?
Erster Torschütze, es gibt hier, muss ich die Quoten nicht vorsagen, es kommt, wer wettet auf wen?
Muss aber jetzt dementsprechend kein Deutscher sein, logischerweise.
Ja, wir wetten aber auf den Deutschen.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Okay. Ich sage als ersten deutschen Torschützen Kahun.
Kahun, da wird es 11,5 zurückgeben.
Ach, das ist aber nicht schlecht.
Oh, gehen wir aber auf gute Sachen gehen wir da.
Ja, nehmen wir den auch, weil wir haben uns jetzt noch gar nicht gefragt.
Nein, Erik, lass doch mal einen Sesh, der ist vor Ort, der weiß doch alles.
Stimmt.
Der ist vor Ort, der weiß das. So, und dann machen wir noch irgendwas. Ich glaube fest daran, dass Deutschland im ersten Drittel das mal in Führung geht. Da bin ich eigentlich ziemlich.
Na, dann setzt das doch noch.
Ja, da muss ich jetzt, weiß ich nicht mehr, wer hingeht. Erstes Drittel. Deutschland, da gibt es nicht viel. Da gibt es 2,0 zurück, aber das macht man auch noch. Erstes Drittel Führung Deutschland. 2,0.
Bist du da d'accord, Sesh?
Aber sowas von.
Contre la France.
Vielleicht auch. Oh, nee. Ganz kurz für dich, wir haben letzte Woche auch gesetzt, wer der Weltmeister wird. Da haben wir bei Unibet auf
Russland getippt.
Und die andere Wette war, Deutschland wird unter die ersten 4 kommen in der Gruppe. Das sind unsere Langzeitwetten. Den ersten Torschützen haben wir verloren, weil da haben wir auf Leon Dreiseitel gesetzt. Das war nichts, sondern es war Seider. Hätte es wahrscheinlich eine sehr gute Quote gegeben. So, das war unsere kurze Wettrubrik mit unserem Partner Unibet.
Rubrik damit abgeschlossen.
So ist es. Dann lass uns doch nochmal insgesamt schauen auf das, was die WM vielleicht was uns bei der WM erwartet.
Sesh, was machst du? Bist du eingeschlafen und aufs Telefon gefallen mit dem Kopf?
Ich bin da.
Sprichst du mit anderen Leuten nebenbei?
Nee, aber ihr wisst doch, es ist nach 0 Uhr, da bin ich doch eigentlich schon.
Ja, deswegen sage ich ja, da fällt der Kopf schon normal beim Sesh.
Lass uns mal weiterschauen, was uns so erwartet bei dieser Weltmeisterschaft. Also, die Kanadier haben ein Spiel verloren gegen die Finnen. Die Finnen sind momentan vorne, genauso wie die Schweizer. Die Deutschen und die Tschechen und die Russen. Diese 5 Mannschaften haben nach den ersten 3 Spieltagen, wo alle 2 Spiele dann haben, allesamt ihre Spiele gewonnen. Wie geht's weiter? Was ist der Ausblick? Die Schweden? Haben uns die wirklich überzeugt?
Die Schweden haben 5 Tore gegen die Tschechen kassiert. Aber die haben eigentlich so von den Namen her, von der Größe und allem, die beste Abwehr.
Ja.
Aber wir glauben ja, dass da jeder ein bisschen zu sehr offensiv orientiert ist.
Gerne
vielleicht noch.
Offensive.
Jetzt hatten sie natürlich heute einen dankbaren Gegner. Der King Henrik Lundqvist hat, glaube ich, nur 13 Schüsse von Italien aufs Tor insgesamt bekommen. Shutout für ihn.
Wie geht's für die Schweiz?
Ich glaube, die Schweden sind noch schwer einzuschätzen.
Wie geht's für die Schweiz weiter? Viel Power. Heute haben sie aber auch kämpfen müssen gegen die Letten, die aber auch wirklich. Ja, aber
haben gut gekämpft.
Ja, haben sie eben gehabt. Diesen Aspekt haben sie jetzt inzwischen dazu. Sie haben nicht nur diesen spielerischen Aspekt, die Schweizer, sondern auch den kämpferischen Aspekt. Also, die gefallen mir in dieser Gruppe wirklich gut, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, an Russland führt da drüben kein Weg vorbei. Die Tschechen sind gut.
Das ist klar. Ich hab vor der WM gesagt, du kannst dich erinnern, ich habe gesagt, entweder Deutschland oder die Schweiz. In meinen Augen diesmal wieder einer von beiden unter den Top 4. Die Schweiz war heute, hat mir insgesamt echt gut gefallen.
Ja, die haben schon Power. Lass mal in unsere Gruppe rübergehen. Lass Gruppe B noch ganz kurz die Tschechen hervorheben. Die Tschechen haben schon, das haben wir auch schon gesagt, nachdem der neue Trainer da war, die spielen viel offensiver, viel aktiver. Das ist ganz ein anderes Eishockey, als sie bei den letzten Weltmeisterschaften gespielt haben. Das tut ihnen gut. Da können sie ihre Offensive ausspielen und dementsprechend haben sie auch die ersten zwei Spiele gewonnen. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht bei den Tschechen. Bei uns, die Finnen, im Kollektiv bisher gut gespielt. Ja, da bin ich gespannt, ob das wirklich so weitergeht, weil einen Großen haben sie ja schon weggehaut. Ja. Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es da ja jetzt eigentlich haben sie ja auch die Slowaken geschlagen.
Ja.
Das ist natürlich auch nicht so leicht, den Gastgeber zu schlagen. Und dann ist es eigentlich nur noch so, muss man sagen, die USA da, was von den Großen zu schlagen gilt, und Deutschland. In unserer Gruppe, schaust mich so an.
Naja, Deutschland kann es da nicht mit reinnehmen, weil wie sollen die Slowaken die Deutschen schlagen?
Finnland, ich bin bei Finnland. Ja. Entschuldigung.
Wie sollen die Finnen die Deutschen schlagen? Ja, für mich ein Ding der Unmöglichkeit.
Nein, also die Finnen haben schon einen sehr guten Eindruck. Ja. Das haben die ganz großen Namen dabei, außer Kaapo Kakko. Nein,
aber es stimmt halt das Kollektiv. Und so, die Taktik, die haben super Varianten. Da sind wir beim Thema Setplays, Bullies.
Ja,
ist uns aufgefallen jetzt schon am ersten
Wochenende. Es gibt unheimlich viele offensive Bully-Varianten, aber jetzt gehe ich nochmal weiter bei Team Finnland. Inzwischen weiß jeder, was Kaapo Kakko kann. Kaapo Kakko wird kein leichtes Leben mehr haben ab jetzt. Ab diesen zwei Spielen nicht mehr. Jack Hughes hat es davor schon nicht gehabt. Die sind ihn hart angegangen, das hast du gesehen.
Die Slowaken sind ihn hart angegangen.
Brutal, immer auf ihn drauf. Und ich glaube, dass es bei Kakko so weitergeht. Bloß der stellt sich dagegen. Das macht ihn noch stärker, glaube ich. Das wird ein großer Faktor werden. Wenn sie den rausnehmen, darfst du auch nicht vergessen, die haben 7 Treffer bis jetzt erzielt, 5 von ihm. Ja. Wenn die weg wären, dann wäre die Mannschaft gar nicht so gut. Aber im Verbund fantastisch.
Ja.
So. Kanadier, USA, haben uns die wirklich überzeugt bisher? Wie geht es weiter mit denen? Sie werden sich steigern im Turnierverlauf. Was meinst du?
Ja, das ist ja immer so. Kanada kriegt noch 2 neue Spieler dazu mit Dubois und Jost. Nach dem Ausfall von Tavares, der ja dann am Ende gar nicht in die Slowakei gekommen ist. Dennoch, ich zweifle tatsächlich ein bisschen. Ich kann auch gar nicht erklären, warum.
An was zweifelst du?
An Kanada dieses Jahr. Aber ich kann keinen Grund dafür liefern. Das ist nur so ein erster Eindruck.
Ich muss auch sagen, ich könnte mir auch vorstellen, irgendeiner in der Gruppe A oder B, großer Name wird rausfallen dieses Jahr, der vielleicht gar nicht unter die ersten 4 reinkommt. Weil da sind andere Nationen dabei gewesen bisher, die ganz schön gut gepusht haben von hinten raus. Und da meine ich zum Beispiel in der Gruppe B auch die Letten, die Schweizer sowieso, auch die Slowaken im ersten Spiel mit dem Publikum. Du darfst das Publikum nicht unterschätzen. Die kommen da raus ohne Ende und geben da Gas. Und auch die Dänen darf man letztendlich nicht abschreiben, auch wenn sie jetzt in 2 Spielen bis 2
Punkte geholt haben. Du hast jetzt in jeder Gruppe hast du zwar nur 4 Plätze fürs Viertelfinale, aber eigentlich hast du, ich finde jetzt in Gruppe A, in der deutschen Gruppe, hast du 6 Contender, die da mitspielen. Und in Gruppe B, ja, da hast du 5, aber du hast insgesamt jetzt 11 Mannschaften auf Weltniveau, die dann tatsächlich um die Top 8 spielen. Ja.
Wir wollen schon langsam zum Ende kommen. Ja. Gibt es noch irgendwie eine Mannschaft, die du vor Ort gesehen hast, wo du sagst, ja, da muss man eigentlich nochmal ein Wort drüber verlieren, weil die haben dich irgendwie aus irgendeinem Grund speziell begeistert?
Darf ich vielleicht noch einen Satz über die deutsche Mannschaft verlieren, weil es mir gerade einfällt?
Natürlich.
Weil die begeistert mich ja immer, also von daher kann ich da auch gerne jetzt noch einen Satz drüber verlieren.
Natürlich.
Ich finde so eine ganz nette Geschichte noch, die man, glaube ich, auch den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal so erklären kann, ist, dass ja immer bei so großen Turnieren die Coaches versuchen, so die bestimmte Portion extra Motivation und so ein Teamzusammenhalt zu formen.
Stopp.
Stopp.
Ja. Stopp. Stoppe. Was hat sich Toni Söderholm einfallen lassen, um diesen Pepita-Hut von Marco Sturm anders abzulösen? Die Auflösung folgt jetzt mit Sascha Bandermann.
Du könntest es wahrscheinlich wenigstens aussagen. Es geht nämlich um die Glocke. nicht Schillers Glocke, aber er hat wohl in der Kabine eine Glocke, die jeweils der Goalie an einen Spieler dann des Abends oder des Tages eben übergibt. Und dieser Spieler soll dann quasi, nachdem man sich so mehr oder weniger über diesen Sieg gefreut hat und gezeigt hat, okay, jetzt haben wir wieder einen wichtigen Erfolg eingefahren, aber direkt Blick nach vorne und sozusagen auf die nächste Aufgabe einstimmen. Und das macht man dann halt mit dieser Glocke, die dann anscheinend in der Kabine gedimmelt wird. Ich werde da nochmal weiter hinterher gehen. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ihr kennt das ja. Uwe Krupp hatte damals 2010 diesen legendären Vertrag, wo alle Spieler unterschreiben mussten, dass man sich sozusagen als Einheit zu gewissen Zielen verpflichtet. Und das macht schon irgendwie so eine Kleinigkeit in so einem Team immer aus. Da finde ich das ganz spannend, dass auch so die Bilder und sich da halt einfallen lassen.
Das ist wirklich eine tolle Geschichte und das werden wir weiter verfolgen, weil ich glaube, sowas ist unheimlich wichtig. Das sind Kleinigkeiten in der Mannschaft, die aber viel ausmachen können in der Mannschaft. Das hört sich jetzt wirklich blöd an. Vielleicht von außen denkt man sich so, jetzt hängen die da Glocke hin und geht mal weiter.
Ich glaube, das kann man auch nur verstehen, wenn man einen Teamsport betreibt.
Das meine ich, deswegen wollte ich es auch gerade erklären, wie das wirklich in der Kabine ist. Also wenn du da reinkommst und dann wird ja jemand am Eis auszeichnet als bester Spieler, den normalerweise die Trainer wählen. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen geändert haben. Früher war das so. Wählen die Trainer den. Und dann gehst du in die Kabine rein und dann kommt, es gibt da unterschiedliche Art und Weisen, wie man das macht. Entweder gibt der als letztes irgend so ein Teil hatte, weiter an den, der er findet, war der Beste in dem Spiel. Oder es macht wirklich der Trainer. Aus dem Grund, und du bekommst es dann nochmal. Das gibt dir selber schon eine Freude. Das ist was sehr Spezielles und es ist was in der Mannschaft, die eine Mannschaft selber nochmal nicht nur einen Push geben kann für einzelne Spieler, sondern einen gewissen Zusammenhalt geben kann. Weil wenn du es von einem anderen bekommst, zum Beispiel, oder wenn du es vom Trainer bekommst, in so einem intimen Kreis, nicht vor den Leuten draußen, vor Millionen Zuschauer und sonst was, oder vor zig Millionen Zuschauern, weil es in die ganze Welt übertragen wird, sondern nur in einem kleinen Kreis. Und er sagt ja vielleicht zwei Sachen. Der ist es heute gewesen für mich, weil er das und das und das gemacht hat. Das ist sowas, das, wo dir nochmal so viel Push geben kann und den anderen auch zeigt, schau mal, der Trainer sieht es, dass da ein Verteidiger runtergegangen ist und sich reingeschmissen hat und er will das Ganze auch dementsprechend honorieren. Also das ist was unheimlich wichtig ist, das wo in so einer Eishockey-Mannschaft nochmal was in Bewegung setzen kann. Habe ich jetzt alles kaputt gelabert?
Nee, du regst zum Nachdenken an.
In meinem Nachdenken-Podcast. Ich glaube, wir sind zum Ende gekommen, oder, Basti? Serge, gibt es noch was zum Beitragen?
Ja, ein Tschüss hätte ich noch.
Ja, dann hau noch einen raus.
Ja, servus. Tschüss, mach's gut.
Ach so. Ja, dann Serge, danke dir.
Danke nach Košice.
Vielen Dank.
Schöne Nacht.
Wir gehen hier raus nochmal mit
dem Hinweis. Die Stadt.
Ja, wir gehen hier raus nochmal mit dem Hinweis natürlich, dass man den Podcast abonnieren soll, Basti.
Natürlich.
Natürlich.
Auf den gängigen Plattformen.
Und weil wir die Glocke gerade vom Serge gehört haben, Serge, bist du noch dabei?
Ja, bin noch da.
Du weißt ja, dass ich Gedichte auswendig kann. Das weißt du ja, oder?
Das hatte ich ja eingangs schon, wie soll ich sagen.
Das wäre natürlich ein wunderschöner Abschluss.
Und deswegen gehen wir heute nicht mit der Musik raus, sondern, Basti, wir haben uns vorbereitet.
Wir tragen vor.
Wir tragen die erste Zeile vor von Die Glocke von Schiller und das soll heute unser Abschnitt sein.
Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch gesehen, seid zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben.
Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Ciao.